Martha Konicki ist Philosophin und forscht derzeit in Princeton. Außerdem betreibt sie in Hamburg das Theater im Zimmer, eine Art Einraumbühne. In dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation, erfahren wir von ihr, ob künstliche Intelligenz kreativ sein kann und was das mit kollektivem Handeln und mit Unternehmertum zu tun hat. Mein Name ist Friedrich von Borries. Liebe Martha, herzlich willkommen.
Vielen Dank, danke, dass ich hier sein darf.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
Wir fangen ja immer mit einem biografischen Zugang an. Also, wie bist du zur Kunst gekommen?
Großartige Frage. Tatsächlich, als ich recht jung war, ich glaube mit 6 Jahren, war ich beim Ballettunterricht bei der John-Neumeyer-Schule und habe da ja mit Ballett angefangen und in der Staatsoper in Hamburg getanzt und dann auch Gesangsunterricht bekommen und Klavierunterricht und habe dann, glaube ich, auch schon den kleinen Mozart in Neuen Flora gespielt, den kleinen Amadé und dann anschließend im Theater des Westen die kleine Cosette gesungen in Le Miserable und dann genau auf verschiedenen Bühnen gestanden und dann tatsächlich auch dann nach dem Abitur Gesang, Tanz, Schauspiel studiert. Und ja, Kunst in dem Sinne habe ich, glaube ich, auch immer parallel noch gemacht und immer gern gezeichnet und gemalt. Ja, daher kam die Liebe eigentlich zur Kunst und Musik schon recht früh. Ja, Kunstleistungskurs hatte ich noch, falls das relevant ist. Habe immer gern mich künstlerisch ausgedrückt.
Irgendwas hat dich dann aber von der Kunst ja weggeführt, weil du, wenn ich das recht überblicke, dann Kulturmanagement und dann Philosophie studiert hast, also eine immer größere Abstraktion. Mhm. Was hat dich da getrieben? Wieso bist du nicht bei der Kunst geblieben? Warum bist du davon weggegangen?
Auch eine sensationelle Frage. Ich glaube, so die Frage nach dem Sinn des Lebens und was macht die Menschen glückselig und vollkommen? Ich glaube, das ist auch in der Kunst zu finden. Aber ich glaube, das sind vor allem philosophische Fragen, denen ich mich gerne widmen wollte und deswegen dann Philosophie studieren wollte, weil Kulturwissenschaft tatsächlich gewisse Antworten gegeben hat und auch das Ausüben von Kunst und Kultur und Theater auch. Aber ich glaube, dieses Abstrakte hat mich irgendwie doch auch fasziniert. Ich finde, glaube ich, immer die Kombination zwischen dem ganz Abstrakten von der Philosophie über in den Ausdruck eine Idee zu Papier zu bringen. Ob es in Form von Schreiben ist oder Zeichnen oder Architektur oder Musik oder Theater. Ja, ich glaube, es braucht immer diese Multidimension. Ja.
Wir umreißen jetzt ja in großen Schritten einen ja doch langen Weg. Und ich würde den Begriff, den du gerade hast fallen lassen, Sinn des Lebens, nochmal sozusagen im Hinterkopf behalten, auf den will ich unbedingt nochmal zurückkommen. Mhm. Aber ich würde jetzt sozusagen nochmal bei deinem Philosophiestudium bleiben, das du ja mit einer Promotion abgeschlossen hast. Und da hast du promoviert über künstliche Intelligenz und Co-Kreativität. Mhm. Also könnte ich jetzt sagen, da fehlt dann die Philosophie. Dafür ist mit der KI irgendwas drin, was möglicherweise nicht mit dem Sinn des Lebens zu tun hat, sondern dem, was danach kommt oder das ersetzt und mit der Co-Kreativität doch wieder die Kunst. Also vielleicht eine zu komplizierte Frage. Machen wir den ersten Teil. Worum geht's in dieser Doktorarbeit um KI und Co-Kreativität und was hat dich als Philosophin an KI interessiert?
Ja, eine sehr große Frage, ich versuche mal zu beantworten. Als erstes tatsächlich habe ich mich in der Tat mit Kreativität auseinandergesetzt. Was ist Kreativität? Was bedeutet das? Wie funktioniert unser kreativer Prozess? Und da auch von verschiedenen Künstlern sowohl die Biografien gelesen, als auch deren Werke und auch irgendwie Conceptions über Kreativität von verschiedenen Philosophen. Und da eigentlich versucht, daraus Sinn zu machen und dann zu gucken, ja, gilt es auch quasi für die Künstliche Intelligenz. Und über die Kreativität, da wissen wir ein bisschen was, aber irgendwie auch nicht so viel. Also was wir gerne über die AI sagen, dass es eine Blackbox ist, habe ich immer das Gefühl, dass es bei Menschen auch so eine kleine Blackbox ist. Und trotzdem können wir gewisse Begründungen geben, woher die Intention kommt, was unsere Motivation ist, unser Werdegang und was wir damit vielleicht ausdrücken wollten. Also zusammengefasst, Kreativität, was so die meisten Konzeptionen quasi darüber sagen, sind so ungefähr drei Dinge. Einmal die Novelty, also Neuheit, Originality. Das zweite ist Value, also das ist was von Wert schöpft. Und das dritte ist Intentionality, also Intentionalität. Und da wiederum, das bezieht sich mehr auf den Prozess. Was damit, ja, das setzt auch voraus, dass es vielleicht ein Akteur war mit einem vielleicht freien Willen oder zumindest mit einem Agency. Und die drei Punkte, auf jeden Fall die ersten beiden, finde ich, gilt sehr wohl auch für KI, dass es auf jeden Fall Neues schafft und Neuheit und auch irgendwo original ist, was wir vorher eben nicht gesehen haben und nicht schaffen konnten. Das zweite, dass es wertvoll schafft, würde ich auch so unterschreiben. Nicht alles natürlich ist wertvoll, aber die Musik, die sie fortführen von irgendwie, dass Bach quasi weiter komponiert hat in seinem Stil oder Van Gogh oder was es eben auch in der Kunst gab, würde ich auch dem Wert zuschreiben. Oder das sehen auch, glaube ich, auch andere Künstler so oder bei Auktionen. Das Letzte ist, glaube ich, das Schwierigste mit der Intentionalität. Ich glaube, dafür brauchst du tatsächlich Autonomie und freien Willen. Wenn es dann einen freien Willen gibt, aber zumindest irgendwie einen menschlichen oder einen Agent, der diese Intentionality reingibt. Also ich glaube, das bleibt nach wie vor beim Menschen. Aber eben diese Co-Kreativität, dass wir eben ein sehr sophisticated Tool haben oder Technologie, die uns eben mehr Ausdrucksweisen und Möglichkeiten gibt, die wir vorher eben nicht hatten. Und als Künstler uns, glaube ich, da sogar besser ausdrücken können und idealerweise noch kreativer sein können.
Vielleicht kommen wir jetzt auf diesen Begriff des Sinn des Lebens zurück. Mhm. Und du sagtest, gesucht zu haben wollen, als du begonnen hast, Philosophie zu studieren. Und jetzt gibt es ja viele, die genau davor Angst haben, dass die KI irgendwie sowas wie den, ja, uns das wegnimmt, was so den Sinn des Lebens ausmacht, ja, weil sie uns in Anführungszeichen ersetzt. Ne? Und die in den USA, wo du jetzt ja auch forschst und lehrst, die ist ja sozusagen das noch weiter auch fortgeschritten als bei uns. So eine Begeisterung, Faszination für Posthumanismus und die Technologie wird den Menschen ablösen. Wie positionierst du dich da in diesem Feld?
Sehr tiefgründige Frage. Du bist ja auch Philosoph, so von deinen Fragen her. Ja, ich glaube, dass die alten, also antiken Fragen eigentlich dann nochmal erneut gestellt werden und jetzt eben in einem neuen Licht. Gerade weil es etwas gibt, was uns erschreckend nahe kommt und auch auf einmal kreativ vielleicht scheint oder auch nicht. Oder zumindest, glaube ich, ist es jetzt noch viel wichtiger zu wissen, was uns eigentlich menschlich macht und was für Herz und Seele wichtig ist. Ich glaube, so Glückseligkeit oder Gesundheit, eigentlich die Werte, die immer schon wichtig waren, werden jetzt noch wichtiger. Und ich glaube, da quasi zu wissen, ja, wofür man, was so sein Purpose ist. Aber ich glaube, es gibt nicht einen für alle, aber ich glaube, seinem Herzen zu folgen, das, was wir eigentlich uns schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten sagen, ist noch wichtiger, jetzt einfach unseren Werten zu folgen und wie wir uns quasi am besten in der Welt irgendwie positionieren und ausdrücken, sei es über die Kunst, sei es über Musik. Ja, ich glaube, Sinn des Lebens ist genau das herauszufinden und das weiterzutragen in die nächste Generation an und Familie, Kinder, ja, was weiterzugeben und zu teilen.
Vielleicht können wir das versuchen, konkret zu machen, anhand dessen, woran du gerade forschst und arbeitest. Mhm. Was machst du gerade? Was ist dein akademisches Baby?
Genau, nach der ich habe in der Philosophie promoviert und hatte in meinem letzten Jahr ein Forschungsstipendium bekommen, nach Princeton zu gehen. Und dann war ich eben, haben meine Philosophieprofessoren gesagt, wenn du schon in Princeton bist, wo die weltbeste Engineering School ist, dann nimm doch irgendwie Computer Science und Engineering Courses, um wirklich die Technologie zu verstehen. Also, dass man nicht nur philosophiert über Künstliche Intelligenz, sondern eben auch weiß, wie man sie baut und wie man die technische Seite eben implementieren kann. Das habe ich dann gemacht ein Jahr lang und dann hatte ich meine Prüfer und Examiners, Engineering Professors in Princeton kennengelernt und dann hatten nach meiner Verteidigung direkt ein Angebot gemacht, eben mit denen zu forschen, also als Postdoktorandin und lehre da auch quasi in der Intersection zwischen Engineering und Philosophy und Entrepreneurship und Arts und versuche das eben zusammenzubringen. Und wir forschen tatsächlich daran, also wir entwickeln ein Neurosymbolic AI, was die Emotionen erfassen soll und wird und hoffentlich da Interventions geben kann, wie man die Menschen gesünder und hoffentlich auch glücklicher und hoffentlich auch kreativer machen kann. Und das machen wir, indem wir Physiological Data beobachten, also durch die Smartwatch oder Oura Rings und auch EEG. Also vor allem konzentriere ich mich gerade auf die Gehirnwellen, habe jetzt fast über 100 Probanden getestet, wie sie eben auf gewisse Emotionen, Trigger und Videos reagieren. Und ich habe aber in den Interventions gerade erst vor kurzem gesehen, es gab gewisse Meditationen oder auch Frequencies, wo auf einmal alle Gehirnwellen sich synchronisiert haben.
Das heißt, um mir das nochmal vorzustellen, du sitzt mit den Menschen im Labor und die haben so, wie heißt das, so Dinger am Kopf.
Tatsächlich nur ein Stirnband von Muse. Ich habe es tatsächlich sogar dabei. Es ist ein consumer-friendly EEG-Band.
Okay, ja. Und dann werden die Gehirnströme gemessen und daraus kannst du welche Rückschlüsse machen?
Das ist eine gute Frage, inwiefern man das kann. Aber wir wollen auf jeden Fall Correlations bringen zwischen EEG und Emotions. Das ist noch wahnsinnig schwer, tatsächlich überhaupt da eine These aufzustellen. Aber durch meine Beobachtung soweit war tatsächlich, und das ist, glaube ich, wir sind am glücklichsten und auch dementsprechend am gesündesten, wenn wir uns kreativ ausdrücken können, wenn wir im kreativen Flow sind. Und deswegen möchte ich gerne diesen Zustand, was ich quasi von der Doktorarbeit erforscht habe, was bleibt denn den Menschen noch übrig? Und ich glaube, das ist eben einmal dieser Creative Spark, diese Idee, die gefühlt aus dem Nichts kommt, aber natürlich doch irgendwie nach jahrelanger Arbeit zustande kommt und eben, wenn wir im Creative Flow sind. Ich glaube, das ist tatsächlich im Body, wenn wir irgendwie zeichnen, wenn wir schreiben, wenn wir irgendwie spazieren oder wenn wir tanzen und diesen Zustand, dass wir Menschen eigentlich öfters in den Zustand sein können.
Das heißt, wenn ich es jetzt für mich zusammenfasse, sozusagen mit als Philosophin, mit in Anführungszeichen hardcore empirischen Zugängen, Messen von Gehirnströmen, irgendwie dem Mysterium der Kreativität auf die Spur zu kommen, um dann was zu machen? KI-basierte Tools, um das zu ersetzen oder um das zu steigern oder das zu optimieren oder maximieren oder?
Ich hoffe, uns kreativer zu machen, ja. Perfekt ausgedrückt, schon wie du es gesagt hast.
Okay. Jetzt gibt es in deiner Biografie sozusagen zwei weitere Stränge. Den einen hast du selber schon berührt oder von dem hast du vorhin berichtet, dass du als Kind und als Jugendliche Theater gespielt hast. Jetzt betreibst du ja selber auch ein Theater, also bist nicht nur wissenschaftlich mit Kreativität befasst, sondern auch praktisch oder als Betreiberin eines kleinen Theaters in Hamburg. Vielleicht magst du darüber nochmal was erzählen, weil ich mir schon vorstellen kann, dass dieser wissenschaftliche Blick auf Kreativität und der praktische als Betreiberin eines sehr kleinen Theaters auch was miteinander zu tun haben.
Mhm. Ja, richtig. Also idealerweise würde ich tatsächlich gern KI auf die Bühne bringen, wie wir mit diesen Technologien zusammenarbeiten können. Soweit als kleines Theater hatten wir, also natürlich echte Menschen auf der Bühne, aber wir hatten angefangen mit dem Bühnenbild, das quasi digital zu erstellen. Klar, dass wir das halt eben nicht alles selber basteln müssen, weil wir einfach nicht die Kapazitäten haben. Aber in dem Sinne, digital kann man ja alle möglichen Welten kreieren. Und so war unsere auch letzte Produktion über Alan Turing. Da hat eine Dramaturgin gesagt, du schreibst eine Promotion über AI und Creativity, das wäre doch perfekt. Gerade über den quasi Urvater der AI und Computer Science, der natürlich die Frage, auch das berühmte Paper geschrieben hat, Can Machines Think? Immer noch offen die Frage, aber so ähnlich auch wie die Frage, Can they be creative? Und ich glaube eben, das Zusammenspiel, was dann eben auf der Bühne in diesem Live-Moment passiert, also dieses, ja eigentlich so dieser magische Moment, irgendwie the whole is more than the sum of its parts, das ist irgendwas Magisches, was irgendwie vielleicht auch nicht replizierbar ist und vielleicht ist es auch gut so. Genauso was beim Improvisieren bei einer Jazzband irgendwie passiert, dass jeder natürlich einzeln das Instrument beherrscht, und trotzdem passiert beim Improvisieren irgendwie ja etwas, so ein Emergent Property, was da rauskommt. Und das irgendwie festzuhalten und dass es eben vielleicht nochmal gesteigert werden kann, wenn eben jetzt nochmal Artificial irgendwie Musicians dazukommen und irgendwie Töne herausbringen können oder eben eine Art Kunstform entwickeln, die es eben so noch nicht gab. Und ich glaube, das wird auch die menschliche Forschungskraft erweitern und auch deren Kreativität steigern. Das wäre zumindest meine Hoffnung.
Okay, große Bilder, große Visionen, die ja auch irgendwie praktisch ins Leben gebracht werden müssen, weshalb du dich ja in deiner Tätigkeit als Betreiberin eines Theaters, und jetzt wird den ZuhörerInnen vielleicht, ahnen sie schon, welchen Bogen ich gleich schlagen will, du dich ja auch als Unternehmerin verstehst. Dein Theater ist kein öffentlich gefördertes, sondern es ist ein Privattheater. Du verstehst dich als Unternehmerin, und um das Theater zu finanzieren, kann man das auch als Event-Location buchen, es finden Veranstaltungen statt. Viele Menschen, die ich so aus der Kunst- und Kulturszene kenne, haben Schwierigkeiten mit so einer Gleichzeitigkeit, sage ich jetzt mal. Viele Menschen, die aus Akademia, aus der akademischen Welt kommen, noch mehr. Wie oft begegnet dir ein, du musst dich mal entscheiden, jetzt sei entweder Unternehmerin oder Kulturproduzentin oder Wissenschaftlerin oder gar ein, das geht doch überhaupt nicht, weil die Welten clashen schon ganz schön. Also wenn man auf die Webseite von dem Theater im Zimmer in Hamburg geht, so heißt da ein kleines Theater, gibt es da auch Events und man kann Gold und Platin und Premium buchen, ja, und da stehen auch Zahlen drunter, die sind schon nicht für alle. Wie kriegst du das zusammen oder willst du es gar nicht zusammenkriegen? Was sagt die Philosophin in dir zu diesem Facettenreichtum, sagen wir es mal freundlich, oder zu der Widersprüchlichkeit sogar?
Auch wieder eine sehr, sehr gute Frage. Die Frage tatsächlich bekomme ich ungefähr täglich gestellt. Ungefähr von einer halben Stunde das letzte Mal. Von meinem Doktorvater oder meine Doktorarbeit geprüft hat. Wo siehst du dich als nächstes? Wo geht's als nächstes hin? Wie bringst du alles zusammen? Und wo? Und mit wem? Und überhaupt? Ich glaube, das finde ich tatsächlich das Spannendste, eben diese verschiedenen Bereiche zusammenzubringen, dass man, ja, ich sag mal, von diesem abstrakten, philosophischen über irgendwie, ich sag mal, irgendwie ein Handwerk oder dieses kreative Denken, aber eben auch in der Wissenschaft oder Forschung, auch vom Engineering-Part quasi, das wirklich irgendwie zu entwickeln und zu bauen und dann eben zu einer Technologie oder zu einem Produkt am Ende zusammenbringen. Also dass es eigentlich so the full circle geht idealerweise. Aber es ist in der Tat sehr herausfordernd, weil man gefühlt ja überall oder nirgendwo ist. Aber ich glaube, diese Bereiche zusammenzubringen, davon gibt es wenige, die eben die Sprachen von jeweils Akademie, also allein in Akademie irgendwie zwischen den Philosophen und Engineers, da gibt es schon sehr verschiedene Sprachen und sehr verschiedene Terminologies. Und da quasi zu übersetzen oder die zusammenzubringen und dann auf der anderen Seite, wenn man dann ja ein Produkt auf den Markt bringen möchte und wenn man da irgendwie mit Investoren spricht, dann ist es nochmal eine ganz andere Sprache. Aber ich glaube, genau da finde ich es halt spannend, weil ich glaube, ich kann gut Menschen zusammenbringen. Und das finde ich eigentlich das Spannendste, weil die Innovation passiert eigentlich genau zwischen den verschiedenen Disciplines. Und da hoffe ich, dass die Menschen dann offen genug sind, das andere eben als was Neues und irgendwie als Bereicherung zu sehen und dass man da eigentlich die Offenheit hat, gerade heutzutage in der Welt, wo es sehr, sehr dringend notwendig ist, das andere als eigentlich, dass man mehr Similarities sieht und nicht das andere irgendwie ja als Angst oder irgendwie als Bedrohung sieht. Und Technologie ist, glaube ich, einfach, was wir gut nutzen könnten, mit guten Intentionen, ja, um den Menschen das Leben besser und schöner und kreativer zu machen.
Das war eigentlich schon ein wunderschönes Schlusswort. Aber wir fragen ja trotzdem immer nach dem Fantasiemuskel. Mhm. Manchmal variieren wir diese Frage auch und suchen sozusagen nach anderen Muskeln. Und wenn ich dir zuhöre und mir vorstelle, was du alles machst, von Philosophie zu KI-Projekten zu Theater, das Ganze auch noch unternehmerisch verstanden. Ich vermute auch, dass das Forschungsprojekt mit den Hirnmessungen und der Kreativität irgendwann in sowas wie ein Start-up mündet und vielleicht auch noch the next big thing wird. Du lachst, also ja.
Hoffentlich ja.
Da traut man sich gar nicht nach dem Fantasiemuskel zu fragen, sondern eher nach dem Gegenteil, dem Priorisierungsmuskel oder dem hast du aber eben ja auch schon widersprochen und hast gesagt, der Reiz für dich ist eigentlich in der Parallelität und in dem Zusammenbringen von Unterschiedlichem. Deshalb wäre vielleicht die Frage an dich, machst du auch Pausen? Oder ist das was, was du noch sozusagen trainieren musst? Oder wo nimmst du dann ja die Räume her, um diese Widersprüche, in die du ja zwangsläufig gerätst, wieder ja zu beruhigen und in Balance zu bringen?
Auch eine sehr, sehr gute Frage. Wahrscheinlich meine Lieblingsfrage, wie man das alles unter einen Hut bekommt und dann noch die Zeit zum Durchatmen, zum Nachdenken. In der Tat ist mein Happy Place mit, also so gern ich, also Universitäten sind immer mein Happy Place, Bibliotheken, wo man einfach Ruhe hat zum Nachdenken. Aber mit aller Abstand, wo ich die meisten Inspirationen kriege und wo ich nochmal alles, wo ich kurz mal Stille irgendwie genieße, ist tatsächlich am Meer. Also Happy Place ist Ocean, Vitamin C, also ja, S-I-L und Sonnenschein. Deswegen versuche ich immer, ja, idealerweise am Wochenende oder irgendwie alle paar Wochen kurz irgendwie ans Meer zu fahren oder ja, da tatsächlich meine Notiz, also am besten ohne Handy alles auszuschalten, jegliche Technologie komplett aus, für mich allein zu sein idealerweise. Und ja, von der ganzen gesellschaftlichen, was muss man tun und was nicht. Und ja, davon mal wegzukommen und diesen ganzen Noise mal beiseite zu lassen und tatsächlich so wieder zur inneren Ruhe und zur Stille zu kommen. Und das ist, glaube ich, mein Ausgleich. Wie ich alles versuche, dann wieder mit voller Fahrt heraus, wenn ich Energie getankt habe am Meer und im Meer zu schwimmen und sich einfach treiben zu lassen und man auch einfach die Schönheit der Natur und dass alles eigentlich auch in Ordnung ist, dass man dieses Gefühl bei der ganzen Hektik heutzutage mit sich nimmt und sagt, so, und jetzt wieder auf die wichtigen Dinge konzentrieren, alles versuchen wieder zusammenzubringen.
Ja, also das Meer als der Ort, wo du wieder zur Ruhe kommst. Liebe Martha, vielen Dank.
Vielen Dank dir.
Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.